BR Heimat. Habe die Ehre.
Komm lieber Mai und mache die Bäume wieder grün. So heißt ein bekanntes Lied aus der Feder von Wolfgang Amadeus Mozart. Und das passt sehr gut zu unserer Sendung heute, denn heute geht's um den Mai. Um seine Pflanzen und ein bisschen auch um seine Musik. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch, live aus dem Münchner Funkhaus. Ich bin der Andreas Esner. Es wird also durchaus ein bisschen romantisch heute Vormittag, aber auch wieder sehr interessant, denn unser heutiger Gast ist die Kräuterexpertin Astrid Süssmuth. Grüß dich, Astrid, schön, dass du da bist.
Servus und guten Morgen.
Der Mai ist da eine wunderbare Zeit, um etwas im Freien zu unternehmen. Spazieren gehen, Radl fahren, Garteln, ganz egal was. Und dabei kann man jetzt das große Frühlingswunder in seiner ganzen Pracht beobachten und erleben. Es grünt und blüht in so einem Überschwang, dass einem fast schon schwindelig wird. Der Mai ist ein Monat der Lebenskraft, ein Monat vieler Bräuche, ein Marienmonat, ein Monat der Kräuter und vor allem natürlich der Schönheit. Die Landschaft, die jetzt vom Winter nur so braun und kahl gewesen ist, die wird jetzt wieder schön. Astrid, was gefällt dir so gut am Mai?
Einfach, dass die Natur wieder da ist, dass alles grün ist und schier platzt und ja, die ganzen Blüten. Also ich kann eigentlich nur von Blümchen zu Blümchen gehen und mich fortwährend freuen. Der Winter ist auch schön und ich tue gerne Skifahren. Skitouren gehen war heuer eh so eine traurige Angelegenheit bei uns. Und auf einmal geht aber wieder alles und man kann raus und die ersten richtigen Wanderungen, ach, das ist einfach nur noch schön. Wer macht die Bäume wieder grün? Wobei in dem Lied, das du vorher erwähnt hast, vom Mozart, da ist ein Fehler drin.
Ein Fehler ist
das? Ja, das hat der kleine Mozart, das hat er ja wohl komponiert und getextet als Kind. Und da wusste er nicht, dass die Veilchen eigentlich Märzenveilchen heißen, im März blühen und jetzt schon längst verblüht sind. Also Bäume werden wieder grün und das ist heuer auch ein bisschen komisch, weil die Bäume, die sind eigentlich fast zu grün. Normalerweise treiben die erst viel, viel später aus. Und jetzt sind die Buchen schon grün, es sind die Ulmen schon grün. Es ist also ganz, ganz komisch. Normalerweise Anfang Mai ist eigentlich erst die Birke der Baum, der grün wird. Deswegen ist ja die Birke auch der Mainbaum an sich. Als erster ja, Frühlingsbaum, als Verkörperung des Frühlings. Und ich finde, so eine junge Birke, die gerade frisch austreibt, das kann eine uralte Birke auch noch sein. Die schaut immer jung und frisch aus und hat so eine ganz anmutige Erscheinung, wenn man das auf einen Baum übertragen möchte. Birken sind einfach nur schön und machen fröhlich.
Das ist interessant, weil bei vielen religiösen Anlässe in Dörfern werden ja die Dörfer oft auch mit Birken geschmückt.
Absolut, absolut. Es kommt am frohen Leichnam auf jeden Fall. Da sind gerne die Birkenzweigel. Aber man kennt es auch von Irland. Das ist ja sehr, sehr, sehr tief religiös. Und da werden an allen Marienquellen tatsächlich absichtlich Birken gepflanzt. Das ist ganz wichtig. Bei uns ist ja eher die Linde so der Marienbaum. Aber in Irland ist es die Birke. Und diese schöne Farbe, die hat, die macht aber auch fröhlich. Man weiß zum Beispiel vom Bismarck, dass der immer, wenn er schwere Gedanken hatte, nachdenken hat muss, betrübt war, tiefsinnig, ist er in ein Birkenwäldchen gegangen. Die sind gerade da rund um Berlin, wo er ja war, gibt es viele Birkenwäldchen und da ist es ihm dann wieder besser gegangen. Also trägt absolut dazu bei, dass man wieder bessere Laune ist. Wo es allerdings schlechte Laune macht, die Birke, das ist, wenn man den guten Rat nimmt in der Kräuterkosmetik, dass man eine schöne Haarwäsche, eine Haarkosmetik für Haarglanz macht mit frischen Birkenblättern. Funktioniert zwar und die Haare glänzen, allerdings, wenn das ganz blonde Haare waren, dann sind die nachher grün. Ja. Und das gab schon die eine oder andere mir bekannte Kräuterdame, die dann entsetzt ist. Es funktioniert nämlich nicht nur bei blonden Haaren, sondern auch bei grauen Haaren oder weißen Haaren. Schaut aber lustig aus, hat was vom Marsmantel.
Und wenn man jetzt an die Grasflecken, an die Chlorophyllflecken auf Kinderhosen, wie man da dran denkt, wie schwer das die teilweise rausgeben beim Waschen.
Da hilft nur noch drüber färben mit aller Chemie, die man zur Verfügung hat. Aber das macht nichts. Trotzdem, die Birkenblätter, also dann tun wir es jetzt lieber nicht unbedingt in der Hand, sondern man kann es auch essen. Mhm. Und das ist was ganz, ganz Interessantes. Junge Birkenblätter schmecken wahnsinnig gut. Also alte Baumblätter sind ja eine zarte Angelegenheit. Die jungen Blätter, aber wenn es noch so ein bisschen bappert sind an der Birke, dann sind die ja richtig fein, haben einen ganz hohen Selengehalt, also sind sehr gesund, stärken das Immunsystem. Kann man momentan gut brauchen, weil es eh so saukalt ist und man sie leicht erkält, weil man es überhaupt nicht erwarten kann, dass man maigemäß hinausgemächt. Und da war ein schöner Salat aus Birkenblättern, eine ganz feine Geschichte. Braucht man eigentlich nur Samen und Glorschneiden, so wie man ein grüner Blattsalat glorschneidet und ein Dressing drüber. Und dann ist das eine richtig feine Geschichte.
Interessant, habe ich auch nicht gewusst. Der Birkenblättertee, der ist ja entwässernd, oder?
Der Birkenblättertee ist entwässernd. Das ist so ein Klassiker bei Blasenentzündungen, die man trinkt, weil er entwässert nur, ohne dass er die Nieren reizt. Also auch eine ganz spannende Sache. Passiert einem übrigens nicht, wenn man einen Birkenblattsalat isst oder das einmal als grünes Topping, wo drüber tut, da muss man nicht ständig rennen. Das ist nur, wenn man es konzentriert als harntreibenden Tee hat. Was auch gut wirkt, tatsächlich dieser Birkenblättertee, er ist sehr kühlend. Er ist sehr kühlend. Bei Fieber kann man ihn als fiebersenkendes Mittel auch nehmen. Und da ist es auch wieder ganz interessant, so eine Grundlage oder ein Grundsatz der Naturheilkunde. Es ist bei Fieber nicht das heilend, was kühlt, sondern nur heiße Dinge. Also zum Beispiel jetzt ein Sonnenhut, der ganz heiß macht, ne? Der wäre dann wieder antiviral. Und der würde die Krankheit besiegen.
Also lindern, der Sonnenhut, die Pflanze, der Sonnenhut.
Die Pflanze. Die Sonnenhut, die Pflanze kühlen, lindern, tut das Gegenteil, also das Kalte, aber heilen tut das Heiße. Und das ist ganz spannend. Da gibt es nämlich vom Paracelsus so eine schöne Aussage. Es gab es noch nie, dass eine heiße Krankheit durch etwas Kaltes geheilt wurde, wohl aber, dass Kaltes durch Kaltes und Heißes durch Heißes geheilt wurde. Und das ist ganz spannend. Zum Beispiel, wenn man sich zu lange in kalten Gegenden aufhält, nasse Füße kriegt, dann kann man Blasenentzündung kriegen. Blasenentzündung, und da hilft dann wieder zum Beispiel Weidenrinde, die per se ja auch kalt ist, weil es im Kalten steht, die heilt es wieder aus.
Sehr interessant.
Also spannende Dinge. Und da passt die Birke ganz, ganz gut dazu. Also gerade mit dem Wasser, wenn man sich vorstellt, die verdunstet pro Tag 70 Liter Wasser. Also ganz was Kühles, ganz was Kaltes, wächst ja bis nauf, weit in den Norden, bis über den Polarkreis drüber sind die Birken, also im Kalten mit viel Wasser. Und da kann man sich vorstellen, diese kühlende Wirkung und auf den Wasserfluss. Tolle Pflanze. Ich mag Birken.
Der Mai wird auch als Wonnemonat bezeichnet, hat aber mit der Wonne, obwohl es gut dazu passt, eigentlich nichts zum tun.
Nein, eigentlich nicht. Das kommt vom Karl den Großen, witzigerweise. Naja, nach Legende zumindest. Der hat den Begriff des Wonnemonats eingeführt. Das kommt allerdings vom althochdeutschen Wunni-Manot, und das ist der Weidemonat, dass man das Vieh wieder naustreiben hat können. Gilt jetzt nicht für die Eimer, da kommen wir natürlich erst später hin, aber draußen, unten, da kann man das Viech wieder auf die Weiden lassen, da sind die wieder grün, und das ist dann der Wonnemonat, Weidemonat. Aber das passt natürlich gut dazu, dass das der Monat aller Verliebten ist, wenn alles so schön blüht und duftet. Ich bin gestern Abend durch den Garten gegangen und es hat einfach nur fein geduftet nach allem Möglichen. Es war so ein bisschen feucht, schwer, und dann ist ein kleiner Sonnenstrahl rausgekommen, und das war richtig, ja, Duft schwer, und da kann man sich direkt nochmal verlieben, wenn man es noch nicht ist.
Was macht das eigentlich mit uns, oder was macht das mit dem Körper, wenn im Frühling? Ändert sich da der Hormonhaushalt?
Ja, auf jeden Fall. Also durch die verstärkten Lichteinfall werden mehr Endorphine gebildet. Das heißt, wir sind fröhlicher. Das sind die verschiedenen Düfte, die auf unser limbisches System einwirken. Das limbische System, das ist das Duftgedächtnis. Und da wirken vor allem die süßen Düfte sehr drauf, die dann unter anderem dazu führen, dass man sich erst einmal in einer wohligen Stimmung fühlt. Und dann bewirkt es aber auch noch unter anderem die Ausschüttung von verschiedenen Hormonen, wie etwa dem Oxytocin, das ist das sogenannte Kuschelhormon. Da mag man dann kuscheln. Und es macht einfach diese fröhliche Endorphinstimmung, diese Verliebtheitsstimmung. Allerdings muss man dazu sagen, nicht für alle Menschen ist es gleich angenehm, der Mai, wenn alle verliebt sind, alle lustig sind, alle fröhlich sind. Menschen, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, die empfinden es als besonders belastend, dass jetzt gerade alle anderen Leute besonders fröhlich sind. Das macht einem das natürlich besonders schwer. Und da sollte man auch nicht zögern, dass man sich jemandem anvertraut, wenn man gerade merkt, also ich komme damit überhaupt nicht zurecht, dass jetzt alles so schön ist. Ne? Aber ich finde es einfach nur schön.
Es ist Vollfrühling.
Es ist Vollfrühling. Das heißt, wir haben eine bestimmte phänologische Jahreszeit. Das schaue ich mir immer wahnsinnig gern an, weil das so interessant ist. Das verändert sich von Jahr zu Jahr im Kleinen, aber auch tatsächlich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt im Großen und von Jahrhundert zu Jahrhundert im ganz Großen. Im Mittelalter hatten wir ja diese Warmzeit, in der Zeit Bräugel, kleine Eiszeit. Auch Ende des 19. Jahrhunderts war so ein kleiner Eiszeiteinbruch. Und jetzt wird es immer wärmer, haben wir ja in die Nachrichten gehört. Mhm. Und der Vollfrühling ist eigentlich dadurch charakterisiert, dass der Flieder blüht, dass das Maiglöckchen blüht, die Rosskastanie, dass der Raps austreibt und blüht. Und das stimmt dieses Jahr nicht, weil normalerweise ist es Anfang Mai bis Ende Mai und es war heuer tatsächlich schon, es hat Mitte April angefangen. Also ganz komische Verschiebungen und in den letzten Jahren so früh war es noch nicht. Und was mich besonders gewundert hat, dass es trotz der Trockenheit zu diesen Austrieben kam und dass die Blüten trotzdem da waren. Und natürlich, jetzt hat es letzte Woche zum Ringer angefangen, die frühen Eisheiligen, da ist natürlich alles richtig rausgeplatzt, das ist ganz klar. Mhm. Also das ging dann richtig schnell. Und die letzte Pflanze, die man immer anschaut, in diesem Vollfrühlingsreigen, das ist die Dichternarzisse. Das ist das, was ich eben gestern Abend auch gemerkt habe, dieser wahnsinnig schwere, wunderschöne Duft. Man sagt, es ist der Frühlingsbeginn der Almwiesen, weil auf die Almen haben die Dichternarzissen früher ganz, ganz früh blüht, sind ausgerottet worden, weil sie eben so schön sind. Im Ausseerland gibt es immer noch ganz früh davor. Meine Mama hat erzählt, dass in die 40er Jahren waren in Bergen am Hochfein, da waren richtige Narzissenwiesen noch. Ich probiere es bei mir daheim, dass ich es anlegen kann, aber da sind sie natürlich sehr trocken. Dann blühen sie nicht ganz so gut und duften nicht ganz so sehr. Aber gestern Abend eben diese bisschen warm und ein bisschen feucht, da merkt man richtig diesen schweren, schweren, süßen Duft. Nicht umsonst kommt das Wort Narzisse von Nakao, griechisch ich betäube. Und diese Narzissenwiesen im Frühling, die sind im antiken Griechenland schon ganz bekannt gewesen, weil es hat nämlich geheißen, dass die Persephone, die Göttin der Unterwelt, die ja die Tochter eigentlich der Fruchtbarkeitsgöttin Demeter war, die wurde ja vom Unterweltsgott Hades entführt. Und zwar genau auf einer wunderschönen Wiese. Und wenn sie dann zurückkommt, dann steht sie auf einer Narzissenwiese und das Leben wird wieder erscheinen. Den Sommermonat ist sie über der Erde, im Winter die Muntermonate drunter. Und immer wenn sie wieder auf die Erde zurückkehrt, dann windet sie sich einen Kranz aus Narzissen.
Sehr schön. Die Dichternarzisse hat übrigens, habe ich gelesen, einen sehr netten anderen Namen als vermutlich in der Schweiz. Da heißt es Himmelsrösli.
Ja, weil es ausschaut, wie wenn es eine Rose ist, die so früh im Jahr schon vom Himmel runtergefallen ist. Also alles mit Himmel ist natürlich eine ganz besonders schöne Blume. Und da gibt es sogar auch eine Legende drüber, dass mich dieser goldgelbe Kranz in der Blütenmitte, das ist die Himmelskrone von der Maria selber, die goldene. Und das Weiß rundherum, das steht für die Unschuld. Die Alchemisten haben das ein bisschen anders gesehen. Die haben gesagt, das ist die perfekte Abbildung der Quinta Essentia. Der Feuerstein kann man aus dem machen und damit kann man ein Heilmittel machen, das alles heilt und geht auch noch.
Geht auch noch.
Kann man auch draus machen. Hat mir leider nie geklappt, aber weitermachen, gell? Nicht die Hoffnung aufgeben. Ich bleibe lieber aber eigentlich vielleicht doch dabei, dass ich mich an den Narzissen freue, die im Garten sind. Mhm. Ich bringe es nicht übers Herz, dass ich die raus tue und um Gold zu machen, da schaue ich es mal lieber.
Ja, das war ja wirklich schade. Sonst irgendwelche wichtigen Pflanzen?
Ja, eine Pflanze, die kennt man gar nicht so gut, das hat aber sogar den Mai im Namen. Und zwar ist es das zweiblättrige Schattenblümchen, das kennt man eigentlich gar nicht so, sieht man auch kaum, hat eine ganz kleine, feine, weiße Blüte und botanisch heißt es Maianthemum bifolium, also Maiblüte, die zweiblättrige Maiblüte. Und das ist schon etwas Besonderes eigentlich. Und die wohnt im Wald, ist eine Schattenpflanze in Buchenwäldern. Bei uns gibt es eigentlich relativ früh. Und wenn man sich ganz tief niederkniet und an ihr schnuppert, dann merkt man, dass sie nach Flieder riecht. Ein wunderbarer, feiner Duft von dieser ganz kleinen Blüte. Man muss aber wirklich runtergehen. Früher war es eine Heilpflanze. Man hat die genommen für Herzerkrankungen. Sie ist auch tatsächlich ziemlich giftig bis tödlich giftig. Die hat so Herzglykoside drin, wurde also nur von Ärzten verwendet, natürlich nie in der Volksmedizin. Aber eine sehr, sehr spannende Pflanze, die man da hergenommen hat. Und was ich noch spannender finde, neben dieser schönen, schönen Blüte jetzt im Frühjahr der Weißen, sind die Beeren, die im Herbst kommen, ebenfalls tödlich giftig, aber die schauen irre aus. Das ist nämlich eine, ja, wie eine Disco-Kugel. Die glänzen ja wie poliertes Metall mit vielen Facetten und sind ein bisschen unter die Blätter versteckt. Und wenn man die hochhebt und es fallen die Sonnenstrahlen drauf, dann ist man richtig geblendet von dieser kleinen Kugel. Also eine wunderbare kleine Pflanze.
Faszinierend. Nur ganz kurz, der Geruch ändert sich in der Natur nicht nur auf den Wiesen, sondern auch im Wald.
Der ändert sich auch im Wald, das ist ganz spannend, weil langsam schließt sich eben im Laufe vom Mai das Blätterdach oben drüber und da merkt man, dass sich der Waldboden mehr erwärmt und da riecht man dann das Geosmin auf einmal. Geosmin, also der Duft des Bodens, das sind eigentlich Bakterien, die so riechen. Das ist das, was du als erdigen Duft kennst, der Geruch, der zum Beispiel an die roten Rurmdruhe ist.
Genau, nicht so erdig.
Das ist genau das Erdige und das sind Bakterien. Und das ist ein hochspannender Geruch auch. Der kommt eben mit der feuchten Erwärmung. Da werden diese kleinen Bakterien im Waldboden auf einmal wieder lebendig und scheiden eben diesen Duft aus. Die brauchen nämlich frisches, sauberes Wasser. Die sind auch in Quellwasser drin, allerdings in einer Konzentration, die wir nicht bewusst riechen. Kamele können das bewusst riechen, über hunderte Kilometer, deswegen finden, es liegt also an diesem Duft, dass Kamele immer Wasser finden, so weit weg. Und also über Zähne, nicht hunderte Kilometer, sondern 10, 20 Kilometer, so, ja. Ne? Nicht hunderte. Ja. Aber wir riechen das unterbewusst auch und das ist einer der limbischen Systeme, weil ich es ja schon gesagt habe, das ist einer unserer ältesten und stärksten Sinne, die wir haben, auch wenn man gar nicht so bewusst benutzen können. Wir riechen aber, dass das was Gutes für uns ist. Da ist sauberes Wasser und es führt dazu, dass wir guter Stimmung sind, dass wir uns freuen, dass unsere Stimmung steigt. Es wirkt euphorisierend auch wieder. Also eine ganz tolle Sache, das limbische System, das Duftgedächtnis ist eh was unglaublich Spannendes. Genauso spannend wie der Duft vom Waldboden im Mai.
Also jetzt ist eine gute Zeit für Waldspaziergänge, vor allem im Mai, wenn es gerade geregnet hat, dann riecht es nur intensiver.
Dann riecht es nur intensiver und man hat also die volle Breitseite des guten Dufts und die volle Freude.
So, das ist Habe die Ehre, 10.32 Uhr, 2 Minuten noch Evi Evi. Und wir reden heute über den Mai. Der Mai ist natürlich der Marienmonat. Die Blumen und die Blüten symbolisieren die Mutter Gottes in ihrer Gnadenfülle und sie wird ja auch als die schönste Blume besungen. Dass eine weibliche Figur im Frühjahr oder im Mai verehrt wird, ist aber nicht explizit christlichen Ursprungs. Das hat es möglicherweise schon früher gegeben.
Es gab bei den Kelten das Fest Beltane oder Beltane, das Freudenfeuer. Bel ist schön und Tine, Teine ist das Feuer. Diese Feuer haben wir angezündet, um die neue Jahreszeit zu begrüßen, dass es einfach jetzt Sommer wird, dass alles in der Sturm- und Drangzeit ist. Das war ein Wutzfestl, also da ist richtig Zugang ernannt. Das war nicht so Heitschi und Beitschi, sondern gescheit. Und da, das ist natürlich dann das Hexenfest Walpurgisnacht geworden. Auch sehr wild und ne, mit Maienkönigin und allem. Und da hat man natürlich schon ein Gegengewicht setzen müssen. Also ein bisschen was Anständiges. Aber das Fest hat man natürlich beibehalten zum 1. Mai. Und tatsächlich, die Mutter Maria ist ja eigentlich die Schützerin der Natur. Die hat man ja als Mutter der Natur auch betrachtet. Alles, was grünt und was blüht, das hat man ja der Maria als Himmelsgöttin anempfohlen eigentlich. Und diese Mai-Andacht, die geht dann zurück eigentlich tatsächlich auf die Camillianer. Das ist ein italienischer Orden gewesen und der Camillus von Lellis, der heilige Camillus von Lellis, hat den gegründet und hat eben diese ersten Mai-Andachten mit Dank an die Maria begründet. Und ich finde diesen Camillus von Lellis ja eine hochspannende Person. Der ist eigentlich der Begründer des Roten Kreuzes tatsächlich. Der war ein Soldat, ein rechter wilder Hund offensichtlich, ist dann bekehrt worden und ist dann später als Bruder, als Geistlicher auf die Schlachtfelder gegangen. Und zwar mit einem schwarzen Umhang, damit man das Blut nicht drauf sieht, aber einem roten Kreuz, dass man erkennt, wer er ist. Und er hat den Sterbenden seinen Segen noch erteilt. Also ganz eine wichtige Sache. Und Camillus, da passt auch ganz gut die Kamille dazu. Die Kamille, die ja auch eine Marienpflanze ist. Diese unscheinbare, aber so nutzbringende Pflanze als, ja, als Sinnbild für Heilkraft mit Bescheidenheit ist auch ganz interessant, wo Kamillen wachsen. Die steigern rundherum die Vitalität der anderen Pflanzen. Also wir ja, beim Menschen die Kamille als Allheilmittel, sie heißt ja botanisch Matricaria camomilla, also die mütterliche Kamille. Und das ist schon, das besagt eigentlich alles, ja, dass die Kamille einen einhüllt. Man fühlt sich wie zu Hause, man fühlt sich gleich gelindert eigentlich. Das kennt man auch, wenn man Kamillentee trinkt. Also wenn ich wirklich krank bin und einen Kamillentee trinke, dann weiß ich, dass ich auch wirklich krank bin, dann brauche ich einen Kamillentee, nicht? Den mag ich gar nicht am Abend trinken, das ist mir nicht wohle. Sondern das ist etwas, was mich einhüllt, was einem gut tut, die Kraft, das Weh im Leib zu stillen, verlieh der Schöpfer den Kamillen, sagt das heitere Herbarium. Also eine schöne Pflanze. Und was da noch als Marienindikator dabei ist, das ist das Blau der Kamille.
Blau?
Ja, genau. Ich habe gewartet, dass du staunst. Das ist nämlich ganz interessant, wenn man eine Kamille destilliert, also ätherisches Öl aus der Kamille, dann ist das tiefblau, himmelsblau, bayerischer Himmel natürlich, gell? Und so blau wie der Marienmantel. Dieses Schutzmantel Madonna mit dem blauen Mantel, genauso blau ist das. Das ist ein chemischer Stoff, der nennt sich Camazulen. Und der wird tatsächlich erst durch den Vorgang der Destillation gebildet. Und das ist, also diese Farbe ist vollkommen irre. Es gibt tatsächlich nur zwei Pflanzen, die das können und machen. Das ist die Schafgarbe, die hat es auch drin, aber im geringeren Maße, aber eben die Kamille, und das ist dieser Geruchstoff. Also diese Kamille, das die bemuttert, sanftmütig ist, eine ganz tolle Pflanze. Und die steht eben für diesen Camillus von Lellis, der die Marienandachten erfunden hat.
Sozusagen. Die Maiandachten, ja. Das ist ja interessant, weil die Maiandachten sind ja heutzutage selbstverständlich. Jetzt gibt es in vielen Orten, in vielen Marienkapellen und Kirchen oder in kleinen
Kirchen. Ist eigentlich ganz, ganz neu sogar. Mhm. Das kam erst 1841 nach Deutschland und zwar nach München. Die erste Maiandacht überhaupt hat bei uns in Deutschland, in Bayern, im Kloster der Guten Hirtinnen in München-Haidhausen stattgefunden. Also das ist ein relativ neues Brauchtum, aber dass der Marienmonat Mai natürlich begangen wird, das ist zurückzuführen schon auf ein älteres Brauchtum. Und dass es viele Pflanzen gibt, die im Mai blühen und mit Maria assoziiert werden, das greift da natürlich ein. Zum Beispiel jetzt Marienpflanze Akelei, wo man auch sagt, das ist, das sind die Schuhe der Madonna, weil es einfach wie so Schurcherl ausschauen. Das ist eine Attributspflanze. Man hat die gepflanzt, um die Maria zu würdigen. Sie war in Klostergärten drin. Es ist eine blaue Blume als Sinnbild von Anmut und Erhabenheit in der blauen Himmelsfarbe. Jetzt kommt das Blau wieder dazu. Mhm. Die gewöhnliche oder echte Akelei ist ja so bläulich. Das andere sind viele Zuchtfarben, die man hat. Und es ist wieder der Mantel der Gottesmutter. Also sehr, sehr spannend. Eine Pflanze, die ganz kunstvoll ausschaut und die Hildegard auch geliebt hat als Pflanze, die ja den Kummer stillt, den Kummer der Frauen stillen kann, allein wenn man sie betrachtet. Also das ist auch schon ganz, ganz spannend eigentlich. Weil wenn man überlegt, die Hildegard, die, ja, wir haben drüber schon geredet, die als kleines Kind ins Kloster kommen ist, eingemauert wurde. Wie muss die dann gelitten haben, wenn die Welt grün geworden ist, wenn die geplatzt ist, und wie sehr muss er sich dann über die Pflanzen gefreut haben, die vielleicht zu ihr gekommen sind, die eben in so einer kargen Umgebung wachsen können, wie in einem Klosterhof, wie die Akelei. Mhm. Also eine wunderbare Pflanze für die Frauen. Und viele Frauenheilpflanzen übrigens sind auch Marienpflanzen, zum Beispiel das Marienblatt. Das ist ein Korbblütler, ist der Kamille nicht ganz unähnlich, nur hat es meistens nur Röhrenblüten, also das ist das Gelbe in der Mitte, hat nicht immer diese weißen Zungen rundherum. Und das riecht ganz, ganz eigenartig, wenn man das zwischen den Fingern reibt. Das ist ein ja, süß, betörender Duft, ein bisschen nach Harz. Und man hat es verwendet als krampflösendes Mittel bei Unterleibsschmerzen, bei Unterleibskrämpfen von Frauen. Deswegen Marienblatt eben.
Wächst das bei uns?
Das wächst bei uns nicht. Das ist eine Pflanze aus dem Mittelmeerraum. Aha. Und hat man aber tatsächlich seit dem frühen Mittelalter schon in Klostergärten kultiviert.
Kultiviert
und auch in Mariengärten. Das ist auch was ganz Spannendes. Diese Mariengärten, die natürlich jetzt in voller Blüte stehen, in Großgmain gibt es zum Beispiel an der Kirche am Untersberg einen echten Mariengarten mit allen Marienpflanzen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ein wunderschöner kleiner Garten an einer dieser berühmten Untersbergkirchen. Und das da ist aber das Problem, da ich jetzt fast sagen, dass natürlich die Patrona nicht vom Salzburgerischen die Madonna ist, sondern das ist die Patrona Bavaria. Die war nämlich herüben bei uns im Bayerisch gemein. Das ist auch was Schönes, die Patrona Bavaria als Herrin oder Schirmherrin,
Schutzfrau,
Schutzpatronin Bayerns. Mhm. Das geht zurück auf den 30-jährigen Krieg. Da hat der Kurfürst Maximilian I. ein Gelübde getan, wenn München und Landshut vom Krieg verschont bleiben, dass er dann das Land der Patrona Bavaria, der Maria, widmet. Und hat dann auch eben die Münchner Mariensäule aufstellen lassen dann noch. Und danach, kurz vorm Ende vom Ersten Weltkrieg, da hat dann der König Ludwig III. An den Papst Benedikt XV. Die Bitte gerichtet, dass das tatsächlich auch vom päpstlicher Seite her die Maria als Patrona Bavaria anerkannt wird. Mhm. Und seitdem haben wir unsere Patrona Bavaria.
Seit 1917, genau.
Seit 1917. Und es gibt ja auch wirklich viele ganz, ganz wunderbare Marienheiligtümer bei uns in Bayern, wo sich der Besuch natürlich sehr lohnt, jetzt gerade im Marienmonat Mai. Also ich denke jetzt an den Marienbrunnen in Altötting vor der Gnadenkapelle. Ganz, ganz, ganz schön. Und eine echte Patrona Bavaria Kapelle, keine Kirche, sondern Kapelle, die steht auf dem Gipfel vom Wendelstein. Das ist tatsächlich die Patrona Bavaria Kapelle.
Jetzt muss ich dir aber.
Oder ist das
eine.
Jetzt
muss ich dich korrigieren, das ist nämlich schon eine Kirche.
Das ist schon eine Kirche,
genau,
ja.
Die höchstgelegene Deutschlands. Weil ja immer mit der Zugspitze und so geredet wird, aber an der Zugspitze, das ist ein Kapellen und am Wendelstein, das ist eine Kirche. Und darum ist das die höchstgelegene Kirche Deutschlands.
Ich habe jetzt gerade überlegt, ich habe es genau vertauscht wieder mal.
Da habe ich mir genau nachgefragt.
Weil auf der Zugspitze ist nämlich auch eine Patrona genau. Bavaria, aber das ist eben.
Die ist höher, aber es ist ein Kapellen.
Genau, und genau. Am Wendelstein, jetzt Kirche. Haben wir es aber zusammengebracht, jetzt haben wir dem Wendelstein seine Erde zurückgegeben. Ist übrigens schneefrei, man kann jetzt schon eine sehr schöne Marienandacht aufmachen und eine fast Wallfahrt aufmachen. Ist ja auch die
vielleicht Zeit über der Birkenstein, Wald. Das haben wir nicht vergessen.
Über Birkenstein, da ist natürlich Mai-Andachten. Ja. Da bist du natürlich der Spezialist für Birkenstein. Wie oft sind da Mai-Andachten?
Ganz oft, ich kann es auswendig nicht sagen, ich muss meinen Kalender reinschauen, aber ganz oft. Ich war kürzlich dabei bei der Mai-Andacht und habe gespult. Aber das wird jetzt zu weit.
Aber das ist ein sehr bewegendes Erlebnis in Birkenstein, absolut. Wenn man unten.
Weil ja da auch die Birken wachsen rund um die Kapelle. Und das ist jetzt gerade um die Jahreszeit, wenn die jetzt frische Blätter haben, natürlich ganz beeindruckend und stimmungsvoll.
Dann haben wir wieder, da haben wir wieder unser Marienheiligtum mit den Birken.
Der Mai ist der Marienmonat und in den Marienwallfahrtsorten in Bayern ist der Mai eine ganz besondere Zeit. Es kommen viele Fußballfahrten, es werden viele Andachten gefeiert und viele Menschen, die an einen Marienwallfahrtsort kommen, die sagen, dass sie da eine besondere Kraft spüren. Das ist ein bisschen so, wie wenn sich Himmel und Erde berühren. Was sagst du dazu?
Ja, das passt wahnsinnig gut. Also man merkt es tatsächlich immer, diese Marienorte, Marienwallfahrtsorte, Marienkultorte im weitesten Sinn, das sind wirklich immer Orte, wo es einem tatsächlich gut geht, von ganz allein. Und weil du gesagt hast, wo sich Himmel und Erde berühren, das passt nämlich auch. Weil die Maria wird ganz oft mit einer Schlange oder auf einem Mondsichel dargestellt und unten drunter durch die Schlange. Und die Schlange, die steht immer für die Erdenkräfte, die Mondsichel steht für das Himmlische und damit ist es die Verbindung. Passt also sehr, sehr gut. Also ganz, ganz eine feine Sache. Und eines, das ich ja ein Marienheiligtum, ein Marienort, den ich wahnsinnig gern mag, das ist Maria Rast. Das ist am Weg zu Maria Ecknauf.
Bei Sixdorf.
Bei Sixdorf. Mhm. Und da, wo, ja, Bei der Gründung von Maria Eck, da sollen die Holzfäller gesehen haben, dass in den Nächten von diesen großen Marienfesttagen, da immer Lichtstrahlen auf den Kirchenhügel gefallen sind. Und da haben sie zuerst gesehen, dass da unbedingt ein Marienwallfahrtsort gebaut werden soll. Und Maria selber soll die dann besucht haben. Und weil es doch weit um den Berg drum ist, hat sie sich zwischendurch einmal hinsetzen müssen. Und auf dem Stor, der auf halbem Wege zwischen unten, zwischen dem Tal und dem Maria-Eck um ist, da ist ein Duin drin, eine Einkerbung. Das ist Maria Rast. Und es heißt, dass man an diesem Ort seine Kreuzschmerzen verliert, wenn man sie auf den Stein draufsetzt. Hat super funktioniert. Ich habe einmal recht Kreuzweh gehabt, bin da vorbeigekommen, habe mich draufgesetzt und dann bin ich noch am Hochfällen nachher auf. Die Kreuzschmerzen waren weg. War richtig gut. Kann auch von der Bewegung kommen sein, aber es hat auf jeden Fall funktioniert.
Auf alle Fälle nicht geschaut.
Auf gar keinen Fall. Was auch typisch ist für Marienwallfahrtsort, ist, dass man Linden dran findet. Ich habe zuerst gesagt, im nördlichen Europa ist die Linde, oder ist es eher die Birke, die als Marienbaum gilt. Bei uns ist es eher die Linde und die schönsten Madonnen werden eigentlich aus diesem weichen Lindenholz geschnitzt. Und es passt der Akkur, der Linde macht die Herzerlblätter. Es ist das Schöne, das Freundliche. Es gibt auch viele Marienlinden tatsächlich, wie auf der Fraueninsel ist ja auch eine Marienlinde.
Es gibt ja zum Beispiel auch den Wallfahrtsort, weiß man jetzt nur, Effort Weinlinden, ein Marienwallfahrtsort auch.
Auch noch Weinlinden, also ja, die Linde gehört immer dazu und die Linde ist ein Ort bei uns, wo sich die Menschen treffen, wo man fröhlich ist. Auch da, unter Linden ist man immer fröhlich, da geht es einem gut, es ist die Dorflinde, da kommt man zusammen, da kann man miteinander ratschen, da kann man tanzen, die Tanzlinde. Die Linde ist ganz spannend. Es gibt wenig Linden, die in Wäldern stehen. Das ist eher selten, diese Waldgeistbad-Lindenwälder. Aber meistens sind die ganz singuläre Pflanzen. Aber die ist nie allein. Weil da sind immer ein Haufen Bienen rundherum, Vogel rundherum. Die ist immer belebt. Im Winter die Eichkatzel turnen am liebsten über die Linden. Ein Baum, der allein steht, aber trotzdem Geborgenheit schenkt. So wie, jetzt sind wir wieder beim Marienmantel. Das finde ich also richtig, richtig schön.
Mir hat mal jemand erzählt, weil du vorher das vom Hindenburg war das, oder? Was du erzählt hast?
Bismarck,
der in Birkenwäldchen gegangen ist. Mir hat mal jemand erzählt, wenn es ihm nicht gut geht, steht er sich unter eine Linde. Und danach geht es ihm tatsächlich besser.
Das wundert mich überhaupt nicht. Das kommt ja auch der Geruch der Linde dazu. Also gerade wenn es blüht, dieser Honigduft, haben wir wieder, wirkt aufs limbische System, macht zufrieden und fröhlich. Honig führt immer zu einer Zufriedenheit, wenn man es riecht, weil man es einfach mit Ruhe assoziiert und mit Wohlbefinden. Also die Linde lindert.
Sie ist ja auch heilkräftig.
Sie ist heilkräftig, also die Linde verwendet man vor allem bei Fieber. Jetzt haben wir es wieder, das Heiße heilen kann. Ein heißer Lindenblütentee bricht das Fieber, das heißt, man fängt auf einmal zum Schwitzen an und die Temperatur geht von alleine runter. Sie ist auch leicht antiviral, das heißt, sie kann den Heilungsprozess unterstützen, indem dass sie die Viren daran hindert, dass sie sich ungehemmt vermehren. Also eine große, große Heilpflanze. Und man sagt auch, dass man mit Linden Linden als Heilmittel, Lindenblüten, alles, was an Kindern, an schweren Problemen ist, also nicht schwere Probleme, die körperlicher Art sind, sondern seelischer Art, wenn es traurig sind, wenn alles schief läuft, kann man alles lindern und alles gut machen damit. Das ist sehr, sehr spannend. Wenn wir übrigens vorher noch geredet haben bei der Birke, dass man die Blätter essen kann, das kann man mit der Linde auch. Die Lindenblätter gelten als Salatblätter der Bäume. Die sind besonders weich und fein, also im Moment vor allem gerade. Kann man tatsächlich wie einen grünen Salat essen, ganz, ganz fein und nussig. So leicht nussig, ein bisschen wie ein Vogelsalat, wie ein Feldsalat. Aha. Und was auch sehr, sehr gut schmeckt, ist ein Lindenblätterpesto. Da tut man einfach Lindenblätter klein wiegen, also mit einem Wiegemesser. Dazu tut man ein bisschen Olivenöl, ein Parmesan, ein bisschen Pinienkerne, eine Prise Salz, vielleicht ein Hauch Chili dazu, dass man einen Pfiff kriegt. Und dann auf so geröstetes Baguette. Das schmeckt richtig, richtig gut. Herr Schatz, kriege ich wieder Hunger.
Das ist ein guter Tipp.
Und das zur Brotzeit, vor der Brotzeit auch noch. Die Marienorte, die sind was Besonderes, finde ich. Und die sind oft mit Bäume auch assoziiert. Also nicht bloß mit der Linde oder der Birke, sondern es gibt auch Maria Lachs zum Beispiel. Maria Lach gibt ein Kloster in Mitteldeutschland, das sehr bekannt ist. Es gibt aber auch in Tirol ein Maria Lach. Das ist eine wunderschöne kleine Kapelle mit einer Heilquelle dran. Bei Innsbruck ist das. Und das war eigentlich einmal eine Linde, wo eine Frau immer gebetet hat. Und dann hat ein Pfarrer ein Marienbild hingehängt an diese Linde, weil er wollte halt nicht, dass die Frau aus seiner Gemeinde wegen der Verehrung von der Natur, von Götzenbildern in Verruf kommt. Und so war das dann wenigstens der Maria unterstellt. Und die Heilpflanze und die Heilquelle daneben für Frauenleiden haben wir die genommen, die hat natürlich auch sehr gut dazu passt. Und in der Lerche passend sagt man ja auch, dass die saligen Fräulein wohnen, die die Frauen und die Kinder beschützen.
Der weiße Holunder geht man ab.
Der weiße Holunder ist auch eine.
Beziehungsweise der schwarze Holunder, der weiß blüht.
Der schwarze Holunder, andersrum, der schwarze Holunder, der weiß blüht, das ist auch ganz, ganz spannend. Da gibt es eine Wallfahrt zur Mutter Gottes auf dem Holderstock. Und zwar ist es am Schneeberg im Odenwald. Da hat man ein Gnadenbild der Maria jeden Tag vor dem Kirchall gesehen. Die ist jeden Tag wieder rauskommen und dann holler. Und haben wir festgestellt, das muss also eine echte Marienpflanze sein.
10.57 Uhr, 3 Minuten vor 11, das ist Habe die Ehre. In der kommenden Stunde ratschen wir weiter über den Mai, über Pflanzen und auch ein bisschen über die Musik. Und ich freue mich, wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben für uns. Bis gleich.
BR Heimat, Habe die Ehre.
Na, Habe die Ehre. Es geht auch in dieser Stunde um den Mai, bis um kurz vor 12. Und anfangen wir jetzt dann mit Kräuterbräuchen im Mai. Der Mai steht heute bei uns im Mittelpunkt und natürlich auch das Kräuterbrauchtum. Und da haben wir die absolute Expertin heute, die Astrid Süssmund. Welche Kräuterbräuche gibt es im Mai?
Also der große Kräutertag ist natürlich schon vorbei. Das war der 1. Mai. Und am 1. Mai, da gehen wir mal ganz zurück ins Brauchtum, in der vorchristlichen Zeit noch. Da war ja der Feier des Beltane, wo man die Maienkönigin gekürt hat, und es war eigentlich nichts als die Verkörperung der Mutter Erde selber als Braut, die ihr Brautkleid überstreift. Und da hat man gesagt, das ist der Weißdorn. Der Weißdorn als Brautkleid der Mutter Erde, und deshalb haben wir auch die Maienköniginnen später mit Weißdornkränzen geschmückt, wobei bei uns im Alpenraum der Weißdorn gar nicht meistens blüht am 1. Mai. Heuer hat es ein bisschen funktioniert, in ganz milden Frühjahren funktioniert es, aber nicht immer.
Und der ist ja auch so wunderschön, wenn er blüht. Das ist ja wirklich wie so ein ganz leichter weißer Schleier.
Ein weißer Schleier, und es passt wirklich gut zu dem, zu dem Brautkleid der Mutter Erde, und ich finde das immer richtig schön. Und es heißt ja, wenn an einer Marienquelle ein Weißdorn blüht, dann darf man sich 3 Wünsche wünschen an Mutter Erde oder an Mutter Maria. Das kann man sich dann aussuchen, wenn man nimmt. Also die Kräutertage oder das Kräuterbrauchtum hängt an den Festtagen dran, und die sind jetzt im Mai natürlich meistens christlich bedingt. Und das nächste, was bei uns kommt, das ist so ab dem 24. Mai, das dauert jetzt noch ein bisschen, das ist dann die Kreuzwoche. Und die Kreuzwoche kommt daher, dass es Bittage sind mit Flurumgängen, bei denen man das Kreuz vor sich trägt. Also Flurumgänge heißt, es wird um die Äcker, um die Wiesen rumgegangen mit dem Kreuz vorne, und das Ganze, um die Fluren zu segnen, um die Früchte der Erde zu erhalten, und eigentlich vor allem ein Bitte an Maria, an Christus, weil es ist immer die Woche vor Christi Himmelfahrt, wo das gemacht wird. Und für eine gute Ernte, da kann man natürlich jetzt, die Aussaat ist gemacht, für gute Ernte kann man jetzt nur eigentlich auf gutes Wetter hoffen, dass es schon regnet, aber nicht zu viel, dass die Sonne scheint, aber nicht zu viel, dass ein bisschen Wind geht, aber nicht zu viel. Und um dieses zu unterstreichen, da hat man das Kreuz nicht einfach so spazieren dran, sondern hat es natürlich geschmückt, und zwar mit einer besonderen Blume, mit der Kreuzblume oder mit dem Kreuzblümchen. Und das ist eine ganz spannende kleine Blume, die gewöhnliche Kreuzblume. Die heißt Kreuzamselblume oder Federlblume oder Greizerlblume. Die hat etwas an sich. Die blüht nämlich jedes Jahr genau zur Kreuzwoche. Nicht früher und nicht später. Und das ist deswegen spannend, weil das ja ein beweglicher Feiertag ist, Christi Himmelfahrt, und damit auch die Kreuzwoche beweglich ist. Und das hängt damit vermutlich am Mond, sowie also die Blüte der Pflanze hängt wahrscheinlich am Mond, so wie eben auch der Feiertag am Mond hängt an Ostern. Ne, dieses Christi Himmelfahrt ist Pfingsttag nach Ostern und entsprechend die Kreuzwoche und entsprechend blüht dieses Kreuzblümchen. Eine wunderschöne blaue Blume. Jetzt haben wir wieder bei dem Marienhimmelsblau. Und Blau ist ja eigentlich eine ganz seltene Farbe in der Natur. Die finden wir gar nicht so oft. Also seltene Naturfarbe, Marienmantel.
Und wo findet man die Kreuzblume?
Die ist eigentlich in jeder Wiesen.
So.
Und jeder Bauer freut sie sehr sogar, wenn die in der Wiesen ist, weil die heißt botanisch Polygala vulgaris. Poly heißt viel und Gala ist die Milch. Also viel Milch. Und deswegen gibt es eben auch beim Viech, wenn es frisst, viel Milch. Als Heilpflanze übrigens auch für die Menschen, wenn man als Mutter mal keinen Kümmel, Fenchel, Anis-Tee mehr trinken mag, weil einem zum Hals raushängt, als Stilltee kann man auch dieses schöne Kreuzblümchen trinken. Es ist vollkommen ungiftig.
Also das, ja, weil er milchbildend ist. Drum ist
weil es milchbildend ist, genau. Und eben bei der, nicht nur bei der Kuh, sondern auch bei Menschen. Und, und wenn man es gerade zufällig hat, dann kann man auch noch was anderes machen. Wenn man das am Hausgiebe an der Kruzifix nagelt, dann vertreibt es die Blitze. Heißt es wenigstens.
Man muss nur aufpassen, dass man nicht von der Lotte runterfällt.
Ja, das wär natürlich geschickt und vielleicht auch nicht im Gewitter unbedingt aufsteigen, weil sonst ist man selber der höchste Punkt, aber genau. Das ist natürlich blöd. Wir haben ja gesagt, die Kreuzwoche mit den Flurumgängen ist vor Christi Himmelfahrt.
Ja.
Christi Himmelfahrt, das ist immer eben 40 Tage nach dem Ostersonntag, fällt deswegen immer auf einen Donnerstag und gefeiert wird da eben die Auffahrt vom Christus in den Himmel. Und das wurde ja früher, wird teilweise noch gemacht mit einem echten Aufzug in das Himmelsloch, wo wirklich der Christus, die Christusfigur hochkurbelt wird. In Mittenwald kann man es immer noch sehen. Und die netteste Geschichte von dem aufgezogenen Herrgott, die finde ich ja, dass aus Hall bei Innsbruck stammt. Mhm. Die haben nämlich auch den Christus aufgezogen und leider ist der Strick dann gerissen und das ganze Kruzifix ist runtergeflogen und war dann in Einzelteilen. Aber der Messner, der hat sich also da, der ist ganz cool geblieben, ganz ruhig geblieben, der hat nämlich einen Kiwi genommen und hat die Einzelteile noch, nein, da, hat es an den Seilrest gebunden und hat dann das ganze Seil aufgezogen und hat dazu gesagt, er muss ja auf, gell? Und seitdem heißen die Haller da dort auch Kiebler, gell? Die Kiebler.
Die Kiebler, die das Kiebler. Ist sehr interessant.
Finde ich natürlich jetzt also sehr, sehr, sehr nett, ja. Es gibt hier auch eine Pflanze, die dazu passt. Und zwar ist es die Natternzunge. Eine ganz spannende Zunge. Die wird an Christi Himmelfahrt gegessen. Bei Friedberg in Hessen macht man das. Und da sagt man dazu die Worte, hier esse ich eine neue Frucht, bewahr mich Gott vor Fieber und gelber Sucht. Das ist eigentlich eine sehr praktische Sache, wenn man da das essen könnte. Das Problem ist nur, dass man es nicht so leicht findet. Das ist ein ganz kleiner Farn, ist nur so etwa 10 cm hoch, hat ein Blatt und davor einen Farnwedel mit den Sporen. Man hat es tatsächlich auch unseres Herrn Speerkraut genannt, also der Speer, wie der Speer, den Jesus verletzt hat, weil eben der eine Speer rausschaut. Und tatsächlich ist die Pflanze, ist dieser kleine Farn, nur wenige Wochen im Jahr sichtbar. Aber da könnte man es essen, was man natürlich nicht tun soll, weil das unter Naturschutz steht.
Mhm.
Genau, sollte man nicht machen. Und was man auch nicht machen sollte, ist das, was man auf der Schwäbischen Alb immer gerne macht, dass man nämlich am Himmelfahrtsmorgen vor Sonnenaufgang rausgeht, um Katzenpfötchen zu sammeln. Katzenpfötchen, das ist ein kleiner Korbblütler, die gibt es in rosa und in weiß. Rosa sind die Madel, weiß sind die Burm, die sind nämlich zweihäusig, also es gibt tatsächlich männliche und weibliche Blütenpflanzen. Und die, wenn man gesammelt hat und dann einen Tee draus trinkt, dann ist man das ganze Jahr vor Husten gefeit. Also auch nicht ganz unpraktisch.
Mhm.
Auch nicht ganz unpraktisch. Also haben wir also Christi Himmelfahrt schon einiges zum Tor gehabt.
Ja.
Gehen wir weiter auf den Freitag, der auf Christi Himmelfahrt fällt. Das ist dann heuer der 30. Das ist dann der Hagelfreitag. Da werden Schauerprozessionen durchgeführt, weil Hagel schadet der Ernte natürlich am meisten.
Das ist ganz interessant, weil da, wenn man alte Votivtafeln studiert, zum Beispiel jetzt an Marienorten, da ist oft vom Schauer oder immer wieder mal vom Schauer die Rede. Und der Schauer war nicht der Regenschauer, wie man es heute kennt, sondern früher war der Schauer wirklich der Hagelschauer, der die ganze Ernte zusammengehaut hat.
Ja, genau.
Genau, und darum Schauerfreitag, Hagelfreitag, oder?
Genau, Schauerfreitag, Hagelfreitag, keine Feldverarbeit darf man noch durchführen, heißt nach altem Brauch, weil sonst kann das Feld wegen der Schauer großen Schaden nehmen. Schauerprozessionen haben wir gemacht und mit die bekannteste Schauerprozession, Hagelprozession, findet tatsächlich statt zu einem Marienheiligtum wieder. Jetzt haben wir wieder beim Marienmonat. Und das ist die liebe Frau im Nussbaum. Aha. In Gundelsheim, das ist bei Heilbronn. Da ist ein Schäfer einmal in einem Nussbaum, und zwar in einem Walnussbaum. Und das ist etwas Besonderes, weil eigentlich die heiligen Nussbäume bei uns waren immer die Haselnussen. Die Walnuss, die welsche Nuss, ist ja viel später erst zu uns gekommen. Deswegen war es eine Besonderheit, dass dieser Nussbaum eben eine Walnuss ist. Die erste Gnadenkapelle ist um 1300 schon gebaut worden, und dann hat man festgestellt, dass da das Marienbild wieder mal auf einmal in dem Nussbaum war, und die Menschen, wenn hingegangen sind, konnten sie eben durch Bitten an Maria die Hagel mildern oder vermindern, und deswegen führen da Hagelprozessionen, Schauerprozessionen hin. Also auch eine sehr, sehr spannende Sache.
Der Monat Mai steht bei uns heute im Mittelpunkt in Habe die Ehre. Und es gibt ja den Begriff der Maienkönigin. Das hat aber mit Maria nichts zu tun.
Im Prinzip nicht, wobei man natürlich schon auch sagen kann, Maienkönigin ist im christlichen Sinne Maria als Hüterin der Natur, der alles Grüne, das Leben anempfohlen ist. Mhm. Man kann es christlich betrachten im alten Sinne, im Volksbrauchtumssinne, der ja auf ganz tiefe Wurzeln weit in die vorchristliche Vergangenheit zurück hat, da ist eigentlich die Maienkönigin eine weibliche Person, die die Fruchtbarkeit, das Überleben der Sippe, des Stammes sichert, indem dass sie selber die Fruchtbarkeit verkörpert, kann man sagen. Da sind wir jetzt wieder bei der wilden Walpurgisnacht, wo es recht zugange ist. Und diese Maienkönigin, der wurde an die Seite eigentlich ein Maienjüngling, ein Maienkönig zur Seite gestellt. Der hat, jetzt sind wir wieder beim Weißdorn, der hat einen Weißdorn in die Hand gekriegt als Zeichen seiner Macht. Interessant ist auch, dass Weißdorn tatsächlich empfängnissteigernd wirkt, passt also ganz gut dazu. Und die wurden, das war nicht ein Verliebtheitspaar, sondern wenn man in die alte Zeit zurückdenkt, das war der Maienkönig, war meistens der Sohn vom Häuptling, vom Stammesfürsten, und der einfach eine Braut bekommen hat, die gut zu ihm dazu passt. Und der Feiertag war auch nicht zwingend der 1. Mai, ohne Kalender, sondern das war der Beltane-Tag, das ist der zweite Vollmond nach der Frühlingstag- und Nachtgleiche, und das ist deswegen interessant, weil es da nämlich schon warm wird. Das ist heuer Mitte Mai dann erst der Fall, dass es dann, und dann wird es auch wieder warm. Meistens nach den Eisheiligen, sind ja heuer ein bisschen früher, jetzt gerade, und dann kommt dieser Festtag mit der Maienkönigin. Und diese als Personifizierung ist natürlich um die Felder rumgegangen, um die Fruchtbarkeit zu bringen. Also eine Art früher Flurumgänge, hat die Leute gesegnet, hat die Frauen gesegnet, die Kinder gesegnet. Es war einfach ein fröhliches Fest, um der Natur zu danken, dass sie wieder da war. Und da gibt es eine sehr schöne Sage aus dem Schweizer Jura um die Maienkönigin. Die haben sich nämlich nicht dran gehalten, das Paar, wer die Maienkönigin und der Maienkönig sein soll, sondern die Maienkönigin hat sich ihren Geliebten einfach gesucht, hat den auf ihr Pferd gezogen, und die sind damit weggeritten in den Wald und haben miteinander gefeiert, und auf einmal Mitternacht sind sie in Flammen aufgegangen und haben sich so lang im wilden Tanz gedreht, bis die Flamme dann erstarrt ist, und man sieht die immer noch als Felsen, die Maienkönigin mit ihrem Geliebten. Ja. Soll man nicht locker nehmen, nicht? Also weiß man nicht. Aber der Weißdorn spielt eine wichtige Rolle in dieser Hinsicht. Er ist eben ein, wie wir vorher gesagt haben, das Brautkleid der Mutter Natur, der alten Göttin, die Verkörperung für Schutz, für Frieden. Als Hagedorn umfriedet er ja auch ein Gebiet. Ist ja ganz spannend. Man hat den Weißdorn früher um die Gehöfte, um die Wohnstätten rumgepflanzt, um sie zu schützen vor wilden Tieren, vor Viecher.
Denn er sticht schon sehr stark.
Der sticht schon sehr stark. Mhm. Und wie stark diese Mauern aus Weißdorn sein können, das sieht man ja eigentlich immer noch in der Normandie oder in Cornwall, wo die Mauern neben den ganz engen Straßen oft Meter hoch sind aus alten Weißdorn. Der wird ja hunderte von Jahre alt, ganz verbogen. Und das war in der Normandie tatsächlich so, diese Weißdornhecken, diese uralten, da sind die Panzer nicht durchgekommen. Das ist ein so starkes Hindernis, dass man nicht durchkommt. Und es gibt eben nur eine, die drüber kommt. Die kann auf dem Hagedorn reiten. Das ist dann die Hagezussa, die Zaunreiterin, die Hex. Also sehr spannende Dinge, die sich da auftun. Am 1. Mai.
Wir sind bei der Blütenfarbe Weiß, die natürlich auch eine hohe Symbolkraft hat beim Weißdorn. Aber es gibt noch viele andere Farben. Wir haben ja schon mal über Farben geredet in dieser Sendung. Und ganz eine intensive Farbe ist natürlich das Gelb. Die Berberitze blüht jetzt gerade gelb.
Die Berberitze blüht jetzt gerade. Ja. Die riecht natürlich sehr eigen, eher als die Verkörperung des Mannes. Der Weißdorn ist die Verkörperung der Frauen. Übrigens die Berberitze ein hervorragendes Mittel für den Herrn, um fruchtbarer zu werden. Aha. Sind wir auch wieder dabei. Aber was noch schöner ist, welches Gelb, das ist die Sumpfdotterblume. Die Sumpfdotterblume blüht gerade in herrlichsten, also Gackerlgelb, könnte man nur sagen, ja. Sonnengackerlgelber gibt es gar nicht. Und auch das eine wunderschöne alte Marienpflanze. Man hat sie gerne zur Kirchendekoration genommen, auch für die ersten Mai-Andachten tatsächlich. Und ich finde es spannend, dass die Sumpfdotterblume gerade um Marienquellen ganz, ganz, ganz früh rundherum wächst. Also wir haben jetzt das Gelb, wir haben das Weiß, das sind fröhliche Farben, schöne Farben. Und welche Farbe, ja, und was noch eine schönere, noch schönerere weiße Blume ist, die gerade im Mai kommt, ist natürlich das Maiglöckchen. Das darf man ja gar nicht vergessen. Convallaria maialis, also das im Tal wachsende Maiblümchen, heißt es botanisch. Man sagt ja, dass die schatzhütenden Jungfrauen und weiße Fräulein, die haben immer einen Strauß Maiglöckerl in der Hand. Und Maiglöckchen duften natürlich unglaublich schön. Man muss nur aufpassen, alles, was nach Maiglöckchen duftet, ist tatsächlich ein synthetischer Duft. Man kann nämlich den Maiglöckchenduft nicht einfangen durch Destillation. Also da aufpassen, das sind keine gesunden Duftstoffe, wenn man ein Maiglöckchen-Parfum hat oder ein ätherisches Maiglöckchen. Ätherisches Maiglöckchenöl ist meistens chemisch hergestellt. Es gibt ganz spannende Geschichten auch, also zum Beispiel auf der Burg Sebenstein in Niederösterreich ist es, da erscheint bei Mondenschein eine weiße Frau mit einem Maiglöckchenstrauß in der Hand und segnet diejenigen, die sie sehen. Das finde ich natürlich auch schön, mag ich immer wieder gern gesegnet werden von einer schönen weißen Frau. Angeblich, das ist natürlich jetzt ein bisschen trauriger, sie soll entstanden sein aus den Tränen Marias unter dem Kreuz. Da gibt es allerdings andere Pflanzen auch noch. Aber als Marienpflanze sagt man, diese kleinen, weißen, nickenden Blüten, die stehen für die keusche Liebe, für Demut und für die Bescheidenheit Mariens. Und sie läuten dann und rufen die Gläubigen zur Maiandacht und zu Maria. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Und am Himmelfahrtstag, den hat man zuerst auch, da werden teilweise auch Maiglöckchen aus dem Wald geholt, die blühen da noch und werden zum Schmuck der Altäre verwendet. Passt natürlich auch auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Es gibt noch den Wiesenfrauenmantel.
Den Wiesenfrauenmantel, der auch Marienmantel genannt wird oder Himmelstau. Eine typische Maipflanze, die man verwenden kann. Da gibt es nämlich die schöne Überlieferung, dass man sich an Beltane, an diesem zweiten Vollmond, ich würde sagen, das ist der 14.5. heuer, am Vollmondstag soll man sich morgens vor Sonnenaufgang die Hände mit dem Tau aus den Blättern vom Wiesenfrauenmantel waschen. Und dann wäscht man damit sein Gesicht und dann bleibt man damit für immer schön.
Das ist gut.
Das ist sehr gut und es funktioniert auch. Ja, das ist jetzt tatsächlich,
bei dir funktioniert.
Ich danke dir. Es funktioniert deshalb, weil nämlich der Wiesenfrauenmantel eine sogenannte hormonell wirksame Pflanze ist. Das heißt, der Frauenmantel, der hat Aminosäuren drin, die den menschlichen Hormonen sehr ähnlich sind und in diesem Fall dem menschlichen Östrogen sehr ähnlich. Jetzt muss man wissen, die Tautropfen, die auf dem Wiesenfrauenmantel seitlich erscheinen, das macht immer so richtig schöne Perlen. Und wenn es ganz viel sind, dann laufen die eben zur Perle in der Mitte, zur großen Perle zusammen, großen Tautropfen. Die sind aber keine Tautropfen, sondern sind sogenannte Gutturationstropfen. Das heißt, die Pflanze hat die Nacht über Wasser aufgesogen, das ist durch die Pflanze gelaufen und wird dann am Blattrand ausgeschieden. Das ist also nicht irgendwas, was von außen kommt, sondern das ist ein ganz starker Pflanzenauszug. Wenn ich jetzt also mir das Gesicht wasche mit dem Frauenmantel Tautropfen, Gutturationstropfen, dann habe ich eine ganz, ganz starke Anti-Aging-Komponente aufgebracht, also einen wässrigen Auszug mit Östrogen. Ja. Und es hilft natürlich nicht, wenn man es einmal macht, sondern man kann beginnen, jetzt Anfang Mai, weil jetzt sind nämlich diese Blättchen, diese Mantelblättchen groß genug, dass man da drin was sammeln kann. Und man könnte das zum Beispiel so machen, man könnte die mit der Pimpette in der Früh auf der Wiesen sammeln und ein bisschen Alkohol reintun, damit es nicht verdirbt und umschlagt. Und dann hätte man für länger was und kann sich damit eine schöne Lotion zum Beispiel machen mit Lindenblüten. Das macht eine weiche Haut dann. Wäre eine Möglichkeit.
Sehr spannend, was du jetzt weißt. 11:35 Uhr, 5 Minuten nach 13:30 Uhr. Fee und wir reden heute über den Mai. Und eine Pflanze darf man natürlich auf keinen Fall vergessen. Das ist der Flieder, der im Moment so wunderbar blüht. Und der steht doch auch irgendwie für die Liebe. Also es gibt so viel in der Musik, so viele Lieder, die sich um den Flieder dran und um die Liebe.
Ja, und das ist eigentlich was ganz Witziges, weil es eigentlich gar nicht der Flieder ist, den der Flieder mohnt. Der kam erst später dazu. Der Flieder hat bei uns eigentlich früher, das Wort Flieder hat bei uns eigentlich früher einen Holler bezeichnet. Der Holler war eigentlich der Flieder. Und da kommt auch das Wort Flietscherl her. Kennst bestimmt auch. Ja. Flietscherl ist eben das lockere Mädel, das dann, wenn der Holler blüht, jetzt nämlich dann zu Beltane, an dem Mai, wenn es wieder schön wird und alles wild, dass sie da in die Fliederbüsche schlägt mit gewissen Herren. So. Ja, das ist dann das Fliederl. Und der Flieder, den wir kennen, der persische Flieder, der so gut duftet, unser Flieder duftet ja auch so gut, aber der Flieder, der so gut duftet in Weiß und in Lilla, der kam eigentlich erst 1560 von Konstantinopel mit einem kaiserlichen Gesandten nach Wien und ist da im Wiener Hofgarten auspflanzt worden und ist dann in die Bauerngärten gekommen. Dieser Geruch, dieser wirklich feine Fliedergeruch, meine Mama sagt übrigens immer, einen guten Fliederstrauß, wenn man hat, der muss gestohlen sein, sonst riecht er nicht richtig. Gell? Sagt meine Mama, nicht ich. Der Flieder wurde eben so benannt nach dem Flieder, den wir da haben, weil er den gleichen Geruch hat.
Und dieser lila Flieder, den man jetzt auch vor vielen Bauernhäusern sieht, der ist eigentlich nicht heimisch gewesen.
Der ist eigentlich nicht heimisch, der kommt aus Persien eigentlich und wurde da erst hergebracht. Er ist auch keine Heilpflanze, das findet man witzigerweise manchmal in irgendwelchen Veröffentlichungen stehen, dass man da die Fliederblüten nimmt, weil die fiebersenkend sind. Das ist schon richtig, aber das bezieht sich auf den Holler. Vom normalen Flieder, Syringaria vulgaris, also unserem Bauerngartenflieder, da den mal sagen, da sind die Blüten zwar auch ungiftig, die Blätter sind leicht giftig, die Blüten sind ungiftig, aber haben keine bekannte Heilwirkung. Dafür macht also als Sirup eine richtig schöne Farbe, das ist der Lila, ne? Der macht so ein Violett, so ein richtig strahlendes Violett, so ein fluoreszierendes Violett. Und die kann man zum Beispiel zum Sirup kochen. Dann tut man einen Gin dazu, ein bisschen Zitronensaft und mit Tonicwater aufgießen. Das schmeckt wild und schaut wild aus. Also der Flieder ist eine Schubpflanze, die mit Romantik assoziiert wird. Er ist ja das Harmlosere vom Holler, nicht? Eher die romantische Liebe. Und man sagt, Leute, die den Flieder richtig ermengen, das sind ganz nostalgische Menschen, die lieben es, in Erinnerungen zu schwelgen. Die romantische Seite der Liebe des Mais, weil der Mai gilt ja eben auch als Liebesmonat. Nach dem alten Sprichwort, ach, wie lieblich ist der Mai, doch für jede Liebelei.
Und im Mai werden ja auch viele Hochzeiten
gefeiert. Da werden viele Hochzeiten gefeiert und nicht nur das, da gibt es ja diesen wunderbaren französischen Dichter François Villon. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund und schrie mir schon die Lungenwund. Im Klee, da hat der Mai ein Bett gemacht. Da blüht ein schöner Zeitvertreib. Und so weiter und so fort. Das müssen wir jetzt nicht sagen. Also Liebesmonat Mai. Und wo wir Liebespflanzen finden, wie ja, die romantische Liebeserklärung mit dem Flieder. Du kennst vielleicht den uralten Schinken mit der Romy Schneider, wenn der weiße Flieder wieder blüht.
Ne,
Willy Birkel, nenne ich. Ja. Ich glaube, der junge Götz George war auch dabei, seine erste Rolle. Ein wunderbarer Film. Das ist natürlich die romantische Liebe. Und naja, wenn es die Romantik nicht so ganz klappt, dann kann man auch Hexenpflanzen langsam sammeln. Würde jetzt im Mai auch passen.
Der Mai steht heute in unserer Habe die Ehre-Sendung im Mittelpunkt. Natürlich die Pflanzen, wenn unsere Astrid Süßmuth da ist. Und da geht's jetzt noch um den Leindotter. Und dieser Leindotter, der hat mit dem 8. Mai was zum Tor und mit einer Moorleiche. Wie geht das?
Also Moorleichen finde ich ja wahnsinnig spannend. Ihr erinnert mich noch, wir haben ja in München früher auch eine Moorleiche gehabt. Die haben wir im Prähistorischen Museum war die. Ah. Die war in so einem Schaukasten, hat weggeschaut, so eine kleine Moorleiche. Fand die immer spooky, hat er geheißen, die hat man gesehen dann, dass die rumwandelt und die soll irgendwie am Dach auch Moos gefunden worden sein. Leider hat sie dann vor 20 Jahren rausgestellt, die schöne Moorleiche, das war einer von einer Wittelsbacher Prinzessin aus Südamerika mitgebrachte Mumie. Seitdem ist die nicht mehr ausgestellt. Aber also wir haben auch unsere eigenen Moorleichen. Und es wurde hier der Rückschluss zum 8. Mai. Es wurde am 8. Mai im Jahr 1950 in Dänemark eine Moorleiche gefunden, der sogenannte Tollundmann. Das ist einer der besterhaltenen europäischen Moorleichen. Was wirklich spannend ist, warum ist da eine Leiche im Moor drin? Die Moorleichen sind seltener Leute, die zufällig reingefallen sind, sondern eigentlich eher Menschenopfer, die ins Moor gebracht worden sind. Jetzt sind wir ja ganz kurz wieder im Anschluss zu unseren Hexenpflanzen von gerade. Weil man weiß auch, dass man diese Opfer betäubt hat. Man hat bei manchen von den Opfern Spuren gefunden von Opiaten, also von Schlafmohn. Man hat die, bevor man sie geopfert hat, tatsächlich in einen Trancezustand irgendeiner Art versetzt, narkotisiert. Und diesen Tollundmann auch, der ist ein Mann gewesen, so etwa 40 Jahre, 1,61 Meter groß. Der ist mit einer geflochtenen Lederschlinge entweder erwürgt worden oder gehängt. Todeszeitraum ist so etwa 400 bis 380 vor Christus. Das Gesicht ist tatsächlich gut erhalten. Der hat einen ganz ruhigen Gesichtsausdruck, was darauf hinweist, dass man wahrscheinlich unter Opiate gesetzt hat. Augen und Mund waren geschlossen. Der schaut aus, wie wenn er schlafen würde. Und das Interessante ist aber, der Mageninhalt von dem Tollundmann, den konnte man nämlich nachvollziehen. Und zwar hat man noch die Reste von seiner letzten Mahlzeit gefunden. Und das war eine Grütze aus den Samen von Gerste, von Flachs und von Leindotter. Also man hat tatsächlich die Leinsamen, Flachs, der echte Lein, man hat die Leinsamen früher auch gegessen, so wie man es heute immer noch macht, Gerste natürlich, und tatsächlich den Leindotter. Und der Leindotter ist eine ganz spannende Pflanze, die man gar nicht mehr so kennt. Der war eine in neolithischer Zeit eine ganz alte Nutzpflanze, also in der Bronzezeit, in der Eisenzeit hat man die im Mitteleuropa, in Südeuropa viel angebaut. Es ist eine Ölpflanze. Man kann aus den Samen ein ganz gelbes Öl pressen. Das ist ein ganz wertvolles Öl. Dotteröl heißt es. Man stärkt damit die Immunabwehr innerlich genommen, also indem man es zu Speisen verwendet. Äußerlich verwendet man es zur Wundheilung, auf Hautabschürfungen, auf Hautekzeme, innerlich wie äußerlich verwendbar. Man hat die Samen genommen als Zutat für Brote, für Getreidebrei. Man kann aus den Stängeln, die kann man trocknen zum Anfeuern. Das ist wie ein Zunder praktisch, Zunderersatz. Und der heißt deshalb Leindotter, weil es sind all wieder so gackerlgelbe Blüten. Und nicht deshalb, weil er ausschaut wie eine Leinpflanze, sondern der geht sehr gerne in Leinfelder, in die Flachsfelder, fühlt er sich sehr wohl und macht da so gelbe Tupfen. Und das wird überhaupt nicht gerne gesehen oder wurde gar nicht gerne gesehen, weil der nämlich den Wachstum vom Lein hemmen kann. Diese Wurzelextrakt, also der bildet chemische Verbindungen an den Wurzeln und dann kann der Lein nicht mehr richtig groß werden. Den muss man also rausziehen und man muss schauen, dass der bloß nicht aussamt und in das nächste Leinfeld reingeht, obwohl beides wichtige Nutzpflanzen immer waren. Also eine spannende Pflanze. Man tut den bis heute eigentlich in kleinen Mengen verwenden. Meistens sind es Biobetriebe, die umgestellt haben jetzt eben auf Leindotterproduktion auch, weil das wird, wer es kennt, der nimmt es gerne her. Das ist ja eigenen Geschmack, einen guten Geschmack, andere Leute mengen es gar nicht. Und wo es jetzt auch erkannt wird, das ist ein ganz neuer Bereich der Botanik, der Gärtnerei, das ist die Phytosanierung. Phytosanierung heißt, man tut bestimmte Pflanzen irgendwo aufbringen, um aus dem Boden Metalle zu entziehen. Schwermetalle, Reste, irgendwie sowas. Das kennt man zum Beispiel das Galmei-Veilchen, das ist eine heimische Veilchenart, der gelbe, die entzieht dem Boden Blei. Sehr spannend, ne? Ja. Und dieser Leindotter entnimmt oder entzieht dem Boden Nickel. Und Nickel ist ein sehr häufiges Material, das den Boden schädigt. Es überbleibt aus irgendwelchen Korrosionsrückstände. Eine typische Bodenverseuchung von Nickel. Und da kann der Leindotter helfen. Das heißt, man baut mehrere Jahre nacheinander auf dem betreffenden Boden den Leindotter an. Und den Leindotter erntet man dann. Der wird entsprechend dann verbrannt. Und der ganze Rauch wird natürlich in Filtern gefangen. Mhm. Und so hat man aus dem Boden den Nickel heraus.
Das ist ja spannend.
Also eine ganz, ganz spannende Sache, gerade weil Nickel ein sehr häufiges Allergen ist, da muss man total aufpassen. Für Biolandbau zum Beispiel auch, wenn da Nickel drin ist, dann kann es sein, weil es nicht weiter aufbereitet wird, dass die Nahrungsmittel, die darauf aufgebaut werden oder die angebaut werden, dann eine Allergie auslösen, weil Nickel ein sehr starkes Kontaktallergen ist. Und wo es wächst, ist ja halt dann drin.
Sehr, sehr interessant. Liebe Astrid, es geht langsam auf 12 zu, auf die Mittagszeit. Wir haben viel über den Mai geredet heute. Hast du irgendwelche Tipps für den Mai, was man am besten macht? Nausgeh
und feiern, vielleicht noch ein bisschen eine Waldmeisterbowle machen, wenn es wieder wärmer wird. Aber Waldmeister nehmen wir immer nur von den Stängeln, die noch nicht blühen, weil sonst ist zu viel Kumarin drin. 3 Stängelchen nicht blühenden Waldmeister auf 1 Liter Wein und immer vorher mindestens 3 Stunden antrocknen lassen. Und nicht zu viel trinken, weil sonst kriegt man fürchterliche Kopfschmerzen. Aber ein bisschen und dann wird es ein ganz wilder Mai.
Vielen herzlichen Dank, liebe Astrid. Du bist das nächste Mal da im Juni.
Am 4. Juni, wir sehen uns wieder mit dem schönen Thema der Wetterpflanzen.
Ich freue mich schon drauf. Mach's gut, bis bald.